Bildungsblick, der Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Heute wieder mit einer Menschen im Blick-Folge, auch hier mit freundlicher Unterstützung des BLLV Wirtschaftsdienstes. Heute reisen wir gemeinsam mit Sophia und Gonja gedanklich ca. 8000 Kilometer nach Süden, nämlich nach Namibia. Hier können Lehr- und Studierende mit dem Namibia School Project mehr als ein normales Auslandspraktikum machen. Wie das aussieht? Genau darüber, welche Erfahrungen gemacht werden können und was das für den Lehrberuf später eigentlich bringt, erzählen uns heute Sophia aus dem Leitungsteam des Namibia School Project und Gonja, die 2019 als Praktikantin vor Ort war. Natürlich gibt es am Ende auch alle Infos, wie ihr euch auf einen Praktikumsplatz bewerben könnt, wenn euch diese Folge Lust auf mehr gemacht hat. Lasst uns also in die Folge starten, heute mit Sophia, Gonja und mir, Laura. Viel Spaß! Hallo liebe Gonja, hallo liebe Sophia, schön, dass ihr heute bei Menschen im Blick seid.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen, wir freuen uns auch.
Bevor wir jetzt gleich über das Namibia School Project sprechen, möchten wir euch gerne in dieser Folge ein bisschen besser kennenlernen. Und ich würde sagen, wir starten doch mal direkt mit einem Fakt über euch.
Der Fakt.
Sophia, magst du anfangen und uns einen Fakt über dich erzählen?
Als ich mich fürs Namibia School Project beworben hatte, konnte ich eigentlich kaum Englisch. Ich habe in der Schule immer unterpunktet und war wahnsinnig schlecht und wollte aber unbedingt ins Ausland gehen und war immer schon unfassbar fasziniert von Afrika. Mein Papa war da beruflich öfter und hat Sachen mitgebracht und schon als kleines Kind fand ich es total spannend und dann gab es diese Möglichkeit und obwohl ich kein Englisch konnte, habe ich mich dann tatsächlich dafür beworben. Und stand auch ganz schön aufgeschmissen vor der Klasse am Anfang.
Aber es hat wahrscheinlich dann doch geklappt. Dann bist du wahrscheinlich mit mehr Englischkenntnissen wieder zurückgekommen, als du hingefahren bist.
Auf jeden Fall. Also ich glaube auch mein Vorteil war, dass ich an der Schule war, wo sehr viele angolanische Schüler waren, die selber kaum Englisch konnten. Und dann war ich in einem Umfeld, wo viele Leute hatten, die ein bisschen gestrauchelt sind mit der Sprache und dann traut man sich auch eher zu sprechen und eben dadurch sprechen kommt man dann auf jeden Fall voran. Vor allem, wenn man vor einer Klasse steht und die irgendwie unter Kontrolle kriegen muss, dann muss man ja anfangen zu reden.
Ja, das stimmt. Okay, vielen Dank, Sophia. Jetzt haben wir eine in der Runde, die ohne oder mit wenig Englischkenntnissen ins Ausland gegangen ist. Gonja, was ist denn ein Fakt über dich?
Also bei mir ist es so, dass ich immer gewährleisten muss, dass ich abends zum Einschlafen immer was zum Hören habe. Also wirklich irgendein Hörbuch, irgendeine Serie. Ich kann sonst nicht einschlafen. Und bevor ich auch nach Namibia ging, musste ich sicherstellen, dass ich auf jeden Fall für abends WLAN zur Verfügung habe oder mir sämtliche Sachen runterlade vorher, dass ich was hören kann. Genau. Und das verfolgt mir schon seit ein Leben lang.
Da bist du sicherlich nicht die Einzige. Mir hilft das auch tatsächlich öfter mal, in den Schlaf zu finden, einfach nebenbei noch ein Hörbuch oder einen Podcast zu hören. Dann schauen wir mal, dass es vielleicht heute nicht ein Einschlaf-Podcast hier in der Folge geht, aber ich denke, das Thema ist hier heute definitiv nicht zum Einschlafen, denn es ist ein super, super spannendes Thema. Ich habe es ja schon angedeutet und auch in der Anmoderation schon angesprochen, es geht heute um das Namibia School Project. Das ist ein Auslandspraktikum in Namibia. Und ich würde sagen, wir starten einmal rein. Was ist das denn genau? Was ist das für ein Praktikum? Sophia, magst du vielleicht ein bisschen was darüber erzählen? Vielleicht auch, wie das Projekt entstanden ist?
Entstanden ist das Projekt 1998. Ist jetzt schon über 20 Jahre alt und wurde eigentlich mehr oder weniger so ein bisschen zufällig ins Leben gerufen. Und zwar gab es eine Studentin vom Herrn Dr. Poschert in Nürnberg, die ihre Zulassungsarbeit unbedingt gerne im Ausland schreiben wollte. Und dann weiß ich gar nicht, über welche Kontakte das dann stattgefunden hat, aber die kam dann eben zufällig nach Namibia und hat in einer namibischen Schule ihre Zulassungsarbeit geschrieben. Und eben beim Herrn Poschert, der dann auch wahnsinnig begeistert war von dem Ganzen. Und dann ist das gewachsen über die Jahre zu einem riesigen Projekt mit zwischenzeitlich 30 Studenten, die dann in Namibia jedes Halbjahr unten waren, also pro Jahr 60 unterschiedliche Studenten. Genau, und hat sich dann so etabliert. Und der Herr Poschert ist dann damit zum BLV gegangen, hat es dann damit etabliert. Und 2016 hat er dann gesagt, er möchte das gerne abgeben, nachdem er das schon sehr lange gemacht hatte. Und hat eben ehemalige Studenten gezielt gefragt, wer das eben übernehmen möchte. Und da bin ich dann zusammen mit der Johanna Schädelbauer und dem Christian Schmidt eben in die Leitung gekommen. Und 2018 ist dann noch die Kathi Geiset mit dazugekommen, die kümmert sich um unsere Visa.
Also seid ihr dann jetzt ein Team von 3 Menschen, die dieses Langzeitpraktikum für die Studierenden im BLV in Namibia dann organisieren?
Ja, tatsächlich sind wir nicht nur 3 Leute, sondern ein wahnsinnig großes Team, würde ich mal sagen. Aber eben in der Leitung sind wir zu dritt zusammen mit der Kathi, die für die Visa zuständig ist. Dann haben wir jetzt noch dieses Jahr, nachdem wir das alle ehrenamtlich machen, neben unserem Vollzeitjob ist da, hat man nicht so viele Kapazitäten, ist jetzt die Gonja noch mit dazu gekommen und die Patricia, die sich um Social-Media-Auftritte kümmern. Und dann haben wir noch ganz viele Studenten, die immer noch mitarbeiten und so den Spirit von dem Ganzen mit in die Unis tragen und uns da unterstützen, dass da weiterhin Leute mitmachen.
Mhm. Auf jeden Fall viele, viele Leute, die da viel Herzblut und auch viel ehrenamtliches Engagement reinstecken. Das ist wirklich schön. Sophia, du warst auch selber in Namibia, oder? Also du bist dann auch eine von diesen ehemaligen StudentInnen, die selber an dem Projekt teilgenommen haben.
Genau, ich war 2015 dort. Mhm.
Okay, super spannend. Und Gonja, du bist heute auch dabei als ehemalige Praktikantin in Namibia. Wann warst du vor Ort?
Ich hatte gerade noch das Glück, vor der Pandemie dort gewesen zu sein, und zwar 2019, und durfte das Projekt auch in vollen Zügen genießen und war dann bis Ende Juli dort.
Ja, okay. Und was war bei dir der Grund, warum du gesagt hast, du machst jetzt das Praktikum oder möchtest da nach Namibia gehen?
Bei mir war das ehrlich gesagt auch so eine Art Selbstfindungsphase und das, was ich dann noch danach machen möchte. Ich war dann fertig mit meinem zweiten Studium, habe nach den Erziehungswissenschaften nochmal Grundschullehramt studiert und befand mich dann in so einem inneren Konflikt und wusste nicht, ob ich ins Referendariat gehen soll, ob ich nicht doch noch komplett was anderes einschlagen soll, ob ich zurückgehen soll in mein altes Berufsleben. Dann war aber noch der Hintergedanke, ach, ich muss ja auch noch ins Ausland irgendwie. Das habe ich bisher nicht geschafft. Hatte aber auch immer so mein Alter im Nacken und dachte, mit 28 kann man da jetzt noch ins Ausland gehen? Was bringt das alles? Und habe mich dann im Endeffekt dazu entschieden, das Namibia School Projekt zu machen, weil ich dachte, das eint doch jetzt genau alles, was mich bewegt. Also ich kann im Ausland mit dem, was ich jetzt studiert habe, machen, kann aber mein altes Berufsleben ja auch einfach hinter mir lassen und dann einfach überlegen, worin ich starte, ob ich jetzt das Referendariat mache oder doch dahin dort zurückgehe, wo ich dann vorher gekündigt habe in der sozialen Arbeit. Und ja, für mich war das eben so ein Erlebnis, was mich dann weitergebracht hat, um dann am Ende meine Fragen zu beantworten.
Mhm. Und vielleicht an der Stelle schon ein kleiner Spoiler für unsere Hörerinnen und Hörer, bevor wir dann später nochmal genau auf eure ganzen Erfahrungen, die ihr da gemacht habt, nochmal eingehen. Hast du dich danach dann für das Referendariat entschieden oder nicht?
Ich habe mich dazu entschieden und habe es letztes Jahr auch abgeschlossen. Bin total froh, ja.
Ja. Sehr schön, sehr schön. Da bin ich gespannt, was du dann wahrscheinlich gleich noch erzählen wirst, was für dich so die Punkte waren, wo du gesagt hast, ich bleibe doch im Schulsystem und ich mache mein Referendariat. Sophia, magst du an der Stelle noch erzählen, was bei dir so der Punkt war, wo du zu dem Praktikum gekommen bist? Du hast schon gesagt, familiärer Hintergrund, dein Papa war viel in Afrika, du hattest da schon wirklich einen Bezug zu. Aber was war bei dir dann so die, ich sag jetzt mal, Initialzündung zu sagen, ich mache jetzt genau dieses Auslandspraktikum?
Es war tatsächlich so eine ganz spontane Entscheidung. Da habe ich die E-Mail bekommen vom BLV, dass da eben wieder Praktikanten gesucht werden. Mhm. Und dann habe ich, da ist dann meine Telefonnummer dabei, dass man direkt in Poschert anrufen konnte und habe angerufen und hatte einfach ein sehr intensives Gespräch gleich am Anfang mit ihm und er ist ja total enthusiastisch, hat er mal darüber erzählt und dann war ich total angefixt von der Idee, dahin zu gehen. Und nachdem die Zugangsmöglichkeiten zu unserem Projekt relativ niederschwellig sind, was ja auch ein Teil von unserer Philosophie ist und ich dann nicht ein wahnsinnig langes Prozedere durchlaufen musste, bis ich überhaupt wusste, ob das jetzt klappt oder nicht, dachte ich mir dann, mache ich das doch einfach. Ja. Und ich wollte tatsächlich auch nicht direkt ins Referendariat starten. Ich habe es auch nach der Uni gemacht.
Ja, ich denke, das ist auch einfach nochmal ein guter Zeitpunkt, Auslandserfahrungen zu sammeln, so zwischen Studium und Referendariat, weil wenn man einmal im Schulsystem drin ist, ist es doch auch schwieriger, nochmal eine längere Zeitpause zu machen, jetzt außerhalb von den Schulferien. Genau. Wie genau man sich für das Projekt bewirbt und wie der ganze Ablauf ist, da kommen wir auch später nochmal drauf zu. Mich interessiert jetzt vor allem, ihr wart jetzt beide vor Ort, wie sieht denn Schule in Namibia überhaupt aus? Was ist da so ein typischer Tagesablauf?
Ja, anders als man sich's vorgestellt hat. Ich hatte auch zuerst Bedenken und dachte, die Amtssprache ist Englisch und ich wusste, meine Englischkenntnisse reichen aus, um zu reisen. War dann verunsichert, ob sie auch ausreichen würden, um zu unterrichten. Wir haben natürlich Deutsch unterrichtet, die deutsche Sprache unterrichtet, weil das auch ein Pflichtfach in Namibia ist. Aber ich hätte ja nicht von Anbeginn Deutsch reden können mit denen. Und da war ich immer so verunsichert, ob ich jetzt auch wirklich dann das mit meinen Englischkenntnissen bewältigen kann. Den ersten Tag, als ich dann dort angekommen bin in der Lehrerkonferenz, war ich erstmal überrascht, als ich natürlich auch erst etwas unterschreiben musste, um zu bestätigen, dass ich natürlich den Kindern keine Gewalt androhe. Bereits da sieht man eben diese Unterschiede. Im deutschen Schulsystem ist das ja schon gar kein Thema mehr. Die Lehrerkonferenz findet statt in drei Sprachen. Es kam das Afrikaans, Englisch, Deutsch, dann noch Otjiwambo, also je nachdem, was die Kulturen dann für eine Sprache gesprochen haben, so dass man sich auch gut mit Händen und Füßen in der Lehrerkonferenz verstehen musste. Und was mich am meisten aber auch überwältigt hat, war, man war sofort Teil des Teams. Man war keine Praktikantin, sondern man wurde da als volle Lehrkraft direkt ja reingeschmissen ins kalte Wasser und musste sofort funktionieren, was wiederum aber ziemlich gut war, weil man hatte gar keine Zeit zu überlegen, wie man das jetzt bewältigt, sondern man musste es bewältigen.
Sophia, gab es bei dir noch Eindrücke, was so der erste Eindruck vom Schulsystem in Namibia gab, jetzt ergänzend zu dem, was Gonca schon gesagt hat?
Tatsächlich das, was ich sehr beeindruckend fand, war immer diese gemeinsamen Starts in der Früh. Also es gab eben jeden Morgen eine kurze Lehrerkonferenz und zwar wahnsinnig früh, um 6:30 Uhr schon. Und dann auch mit der gesamten Schule immer ein Start. Also die Morning Assembly, da haben sich alle Schüler auf dem Hof getroffen, mussten sich klassenweise aufstellen und dann wurde die Schulhymne gesungen, die Nationalhymne. Dann wurden Sachen verkündet, was eben jetzt so für den Tag ansteht, wenn irgendwelche besonderen Events waren oder ja, einfach besondere Informationen. Da gab es einfach immer einen Start, wo erstmal alle Lehrer gemeinsam sich eingefunden haben und dann eben mit den Schülern.
Und wie sah dann so ein Unterrichtstag aus? Mein Gott, du hast jetzt gerade schon gesagt, ihr wart da eben nicht nur PraktikantInnen, die im, ja, wie man das so am Anfang vom Studium kennt, ne, die irgendwo hinten im Klassenzimmer drin sitzen und einfach erstmal nur zugucken. Ihr seid ins kalte Wasser reingeworfen worden, ihr standet direkt vor der Klasse, wart eine vollwertige Lehrkraft. Wie sieht dann oder wie sah dann euer Tagesablauf so aus, euer Arbeitsalltag?
Man hatte einen Lehrplan zur Verfügung und durfte dann gucken, was die Lehrplaninhalte sind. Und im Endeffekt beginnt man den Klassenalltag dann nicht anders als hier. Man macht eine Klassenliste, man überprüft, wer da ist, wer nicht, wer hat die Hausaufgaben gemacht, wer nicht. Und schaut, dass vor allem das Material vorhanden ist, was natürlich jetzt auch in Namibia nochmal anders ist. Da haben die Schüler zum Teil bei mir in der Klasse noch nicht mal einen Bleistift zur Verfügung gehabt. Und dann rennt man erstmal dahinterher und verschafft Hefte, Stifte, dass überhaupt Unterricht möglich ist. Und im Endeffekt tauscht man sich dann mit den Kollegen etwas aus. Aber du bist schon für deine eigene Klasse verantwortlich, gerade als Deutschlehrerin im Ausland. Da gibt es nämlich niemanden, mit dem du das so gut besprechen kannst, weil du ja die Fachkraft dafür bist. Also die rennen dann alle auf dich zu und fragen dich, wie man was machen kann. Und da denkst du dir, okay, wie mache ich das jetzt? Wann steht die nächste Prüfung an? Und die brauchen ja auch die Abschlüsse dafür, weil das namibische Schulsystem wichtig ist, damit Schüler da auch ein bisschen rauskommen, wo sie sind, um weitermachen zu können.
Sophia, vielleicht magst du noch ein bisschen erzählen, was sind das für Abschlüsse, die dann da in Namibia erworben werden können? Und du hattest eben schon gesagt, der Tag startet um 6:30 Uhr. Wann endet denn dann der Schulalltag? Gibt es da auch sowas wie Ganztagsschulen oder endet der Unterricht auch gegen 13 Uhr wie in Deutschland? Wie sieht es in Namibia aus?
Also der normale Schultag endet normalerweise so Richtung 13 Uhr, aber er fängt halt auch schon um 7 Uhr an, nicht um 8 Uhr wie bei uns. Und was es aber auch ganz oft in vielen Schulen noch gibt, sind Afternoon-Classes. Da ist halt dann Pause zwischen 1 und 2 meistens. Da gibt es dann Mittagessen oder je nachdem, was das für eine Schule ist, ob mit einem Hostel, also einem Internat angebunden oder eben nicht, gehen dann die Schüler eben zurück ins Internat, essen was zu Mittag und gehen dann wieder in ihre Afternoon-Classes. Oder eben Nachmittagsangebote im Sportbereich oder es gibt Forschungs-, sowas ähnliches wie Jugend forscht, wo sie dann einmal in der Woche eben nachmittags hingehen. Also je nachdem, an was für eine Schule man auch ist, gibt es da eben unterschiedliche Angebote. Und die, eben je nachdem, wo die unsere Praktikanten dann auch sind, sind sie halt mehr oder weniger eingebunden auch am Nachmittag.
Was hast du denn zum Beispiel am Nachmittag noch mitgemacht?
Ich war tatsächlich an der Schule mit Internat. Ich habe auch mit im Internat gewohnt. Und wir haben, ich war in Sport eingebunden. Wir hatten Leichtathletik, wir hatten Volleyball, wir hatten Basketball. Bin auch so, mache gern so künstlerische Sachen. Wir haben einen Raum gestaltet und die Wände angemalt mit Schülern. Es gibt auch Hausaufgabenzeit, so Prep-Time heißt das, die dann betreut werden muss, wo die Schüler eben Hilfe bekommen für die Hausaufgaben oder zum Lernen für Proben.
Und bei dir, Gonja?
Ich war auch an zwei Nachmittagen an der Schule selber mit eingebunden, auch bei sportlichen Aktivitäten. Es gab einen Schachkurs oder auch einen Kurs für Cheerleading und dort wurden dann Tanzchoreografien einstudiert. Und im Endeffekt habe ich dann auch versucht, noch Nachhilfe anzubieten, weil die effektive Lernzeit der Schüler in der Tat diese reine Schulzeit ist. Sobald die, das war jetzt das, was ich mitbekommen habe, sobald die natürlich entlassen werden und zurückgehen nach Hause und je nachdem, von wo sie kommen, endet für sie die Schulzeit. Und die machen dann auch zu Hause nichts mehr. Und deshalb war es ganz gut, da noch Angebote zu installieren, in denen die Schüler Möglichkeiten haben zu lernen oder auch eben die Hausaufgaben zu machen.
Okay, heißt für euch als Praktikantin war das dann doch schon ein relativ langer und voller Tag, den ihr da in der Schule hattet mit einem frühen Schulstart, teilweise dann eben noch genau Nachmittagsprogramm, was ihr mitgestemmt habt oder eben Nachhilfe zur Unterstützung. Hattet ihr dann aber trotzdem noch genug Zeit, sage ich jetzt mal privat was zu machen, in der Gruppe mit den anderen Praktikantinnen zu machen oder genau war das dann mehr aufs Wochenende beschränkt?
Also je nachdem, wo man ja auch ist, zum Beispiel an der Schule, wo ich war, da waren wir jetzt zu zweit und ansonsten war in dem Ort auch keine andere Schule und es gab auch, es war ein kleiner Ort, es gab nicht viel zu tun an sich, deswegen war ich persönlich eigentlich sehr dankbar darum, dass man sehr eingespannt war da auch und ich fand es auch. Also ich meine, man geht ja dahin, um auch viel mitzukriegen und viel selber zu lernen und dort den Schülern eben was Positives mitzugeben auch. Und deswegen fand ich es eigentlich schön, die Zeit mit den Schülern zu verbringen. Und dann am Wochenende hatte man natürlich frei und konnte da aber auch immer wohin fahren. Also mir persönlich hat das gereicht und Ferien gab es ja auch. Also wenn man über so einen langen Zeitraum da ist, dann hat man ja jetzt nicht wie bei einem ein- oder zweimonatigen Praktikum nur 4, 5, 6 Wochenenden, sondern man hat ja eben wirklich viele Wochenenden und Ferien auch zwischendrin.
Genau, und je nachdem, wo man ist, dadurch, dass ich damals in Swakopmund war und die Stadt am Meer, es hat einfach so viele Freizeitmöglichkeiten gegeben. Die haben wir am Nachmittag an den Tagen, wo wir dann eben schulfrei hatten, genutzt oder eben am Wochenende zum Reisen und die Ferien über. Also es klingt jetzt, dass man so nur noch an der Schule ist und gar keine Freizeit mehr hat. Also das Land kann man erkunden. Man hat genug Möglichkeiten, um auf jeden Fall Namibia auch zu bereisen.
Ist aber auch schön, ne, dass man, wie du schon gesagt hast, Sophia, nicht nur auf ein paar Wochen tatsächlich das Praktikum beschränkt ist, sondern dass es ja wirklich ein langer Zeitraum ist. Ich glaube, es sind mindestens 6 Monate, die das Praktikum dauert, genau. bis zu 12 Monaten, die man vor Ort sein kann. Da kann man natürlich nochmal ganz anders in das Schulleben vor Ort eintauchen und auch nochmal einen ganz anderen Bezug zur Schule bekommen. Und wenn man dann auch noch wirklich intensiv Zeit mit in der Schule verbringen kann, und das ist ja auch das, was zumindest wir Studierenden im BLF auch immer sagen, uns fehlt auch so diese Erfahrung im Schulleben. Wir kriegen in den Praktika viel Erfahrung, was den Unterricht angeht, aber so dieses ganze Drumherum, eben Lehrkräftekonferenz, Elterngespräche, Vor- und Nachbereitung von Unterricht, Korrektur von Proben etc. pp. Oder eben auch mal eine AG am Nachmittag oder ein Schulfest mitzuerleben. Genau das ist ja dann auch wirklich in Namibia, was man dann hautnah miterlebt als dann auch vollwertige Lehrkraft, was echt nochmal eine schöne Erfahrung ist im Vergleich zu einem Praktikum, was eben nur ein paar Wochen geht, wo man nur kurz reinschnuppern kann.
Genau.
Ja, hab also ganz, ganz viele Erfahrungen vor Ort gemacht. Gonja, was war denn bei dir so der eine Moment, der dich besonders berührt hat, wo du sagst, okay, es ist jetzt wieder ein paar Monate her, dass ich vor Ort war, aber an diesen einen Moment kann ich mich immer sofort erinnern.
Das war der Moment, als die Schüler von sich aus gesagt haben, dass sie unterrichtet werden möchten. Es war auch bei den Schülern ein Knackmoment. Man stellt sich das so vor, man geht dahin und hat eine tolle Klasse, die super top funktioniert und ich baller da meinen Unterricht durch. So läuft das leider nicht, denn die Schüler haben ihren eigenen Willen, ihre eigenen Köpfe, denken, ach, jetzt ist schon wieder so ein Hansel gekommen, macht hier sein Praktikum und geht ja in ein paar Monaten wieder. Ich habe festgestellt, man muss sich diesen Respekt von den Schülern wirklich ja auch erkämpfen und verdienen. Und es ist so gewesen, dass ich, glaube ich, die ersten 2 Stunden habe ich gedacht, nee, mit mir nicht. Ich setze mich hin und warte mal ab. Und die Schüler haben dann schon, also das ist jetzt je pädagogischer Ermessensspielraum, jeder macht es anders. Für mich war es einfach eine gute Methode, weil ich denen vorab dann gesagt habe, um was es geht, dass ich mich da jetzt keiner Diskussion aussetze. Und dann war es so irgendwie, es war sehr schwer auszuhalten, weil ich dachte so irgendwie, ich muss was tun, nicht, dass ich Ärger kriege. Und ich stand ja auch trotzdem unter einem Druck. Als Lehrkraft kann ich ja nicht den Unterricht verweigern. Aber es war dann so irgendwie in der dritten Stunde, dass dann doch ein paar Schüler auf mich zugekommen sind und gesagt haben, Miss, können Sie bitte jetzt unterrichten? Und so, wir wissen gar nicht, was wir machen sollen. Und ab dem Moment lief's top, lief's rund. Denn ich habe meinen Anteil dazu beigetragen, aber wichtig war es auch, dass die Schüler ihren Anteil dazu beitragen. Und das war so ein prägender Moment für mich, wo ich gedacht habe, boah, ich habe da jetzt auch richtig Lust drauf. Also ich habe auch Lust, Unterricht gut vorzubereiten, Methodenvielfalt irgendwie doch mit einzubringen und das doch ein bisschen zu erproben, was ich dann theoretisch im Studium gelernt habe. Und ja, dann hatte ich richtig Lust drauf und dieses Interagieren und Kooperieren mit den Schülern, das war wirklich ganz, ganz schön. Und ich habe für mich festgestellt, ich habe Grundschullehramt studiert und ich hatte in der Namib High School Ältere und war für mich so trotzdem nach dem Brief, ach, ich möchte, glaube ich, in die Mittelschule. Also auch mein Schüleralter hat sich jetzt dementsprechend verändert, dass ich zwar das Referendariat in der Grundschule gemacht habe, aber so, ich möchte gar nicht die Erst- bis Viertklässler unterrichten, sondern ich möchte zu den 5-Klässlern hoch, genau.
Ja, schön. Das ist auch gut, dass man auch wirklich dann nochmal andere Altersstufen dann kennenlernen kann.
Und was ich dazu, weil die Gonja sagt, ja, dann sitzt man da und keiner hört da am Anfang zu und da ist Halligalli in der Klasse. Tatsächlich finde ich das auch mal spannend, weil ganz viele Leute sich denken, ja, ich gehe jetzt nach Namibia, da freut sich jeder in Afrika, wenn er in die Schule gehen kann. Ich finde, wenn man dann dahin geht in dieses Land, dann lernt man nochmal das von einer ganz anderen Seite kennen, als man es oft eigentlich von hier kennt. Also ganz viele Studenten, die denken sich am Anfang in Afrika, da freut sich halt jeder, wenn er überhaupt Bildung bekommt. Und das sind aber halt einfach doch Kinder, die da sind und die halt ihre Freizeit und ihren Spaß gerne haben und nicht unbedingt gerne in der Schule sitzen und an den Lippen vom Lehrer hängen und dankbar sind für Hausaufgaben.
Was waren sonst noch andere, ich sage jetzt mal, Erwartungen, die du hattest, bevor du nach Namibia gegangen bist?
Ich hatte jetzt, ehrlich gesagt, keine großen Erwartungen. Ich bin da total vorurteilsfrei. Alles, also ich habe mir vorher nichts durchgelesen. Ich wusste gar nicht, wo Swakop liegt. Ich bin dahin und wollte dann sehen, was mich erwartet. Wir waren damals zu viert und für mich war aber von Anbeginn klar, ich möchte das für mich alleine machen. Trotz des Schutzes oder der Ansprechpartner, die mit dem Projekt zur Verfügung stehen, war aber für mich klar, ich möchte nicht so viel mit den Projektteilnehmern vor Ort zu tun haben. Hatte mich dann sofort für einen Afrikaanskurs gemeldet, habe eine WG gesucht, obwohl mir eigentlich auch eine Unterkunft zur Verfügung steht. Das ist auch das ganz Tolle, aber für mich war es so, ich möchte mit einem Namibier zusammenleben, ich möchte den Kulturenkreis kennenlernen und ich möchte nicht gerade jetzt noch am Nachmittag wieder Deutsch sprechen und mir die Erfahrungen austauschen und dann überlegen, wohin die nächste Reise geht. Und ich wollte mich da ein bisschen leiten lassen und habe unfassbar schöne Orte und Freundschaften und Bekanntschaften dadurch schließen können. Und es ist so mein drittes Zuhause geworden dadurch, dass ich weiß, da kann ich immer hin und da komme ich unter und man ist Teil davon. Also, ja.
Mhm. Das ist super schön, dass man auf der einen Seite, ich sage jetzt mal so, den Schutz von der Gruppe hat und nicht komplett auf sich alleine gestellt ist, wenn man das nicht möchte, aber natürlich auch eigene Erfahrungen machen kann, auf eigene Faust, wenn man das dann möchte. Sophia, was waren bei dir so die Vorstellungen und Erwartungen, die du hattest, bevor du nach Namibia gegangen bist?
Tatsächlich hatte ich auch kaum irgendwelche Vorstellungen. Ich war auch noch nie in Afrika davor. Und so die Philosophie bei den Vorbereitungstreffen war auch immer, dass man möglichst wenige Informationen vom Herrn Poschert damals bekommen hat. Es hieß einfach nur, es gibt die und die Schulen und man soll sich aussuchen, wo man hin will. Also, oder er hat es dann zugeteilt, wie auch immer. Aber man hatte nicht viele Infos und dementsprechend hatte ich auch nicht viele Vorstellungen, weil ich gar nicht wusste, was eigentlich so direkt auf mich zukommt. Außer, dass es ein kleiner Ort ist mit nur 5000 Einwohnern und ist sehr trocken und mitten in der Wüste liegt. Mehr wusste ich eigentlich auch nicht.
Hättest du dir denn im Nachhinein ein paar mehr Infos gewünscht? Beziehungsweise ich kann mir vorstellen, dass es ja dann wirklich ein riesen Kulturschock ist, wenn man dann plötzlich in einem anderen Kontinent, in einem anderen Land, mit einem komplett anderen Ökosystem da ist. Also ich weiß nicht, ob ich persönlich da nicht eher maximal überfordert gewesen wäre, wenn ich mit so wenig Infos in ein komplett anderes Land gegangen wäre.
Tatsächlich denken wir da oft immer wieder drüber nach, auch wenn wir jetzt die Studenten ins Vorbereitungstreffen holen, wie viele Infos wir tatsächlich rausgeben über die Schulen. Aber wir stehen schon noch ziemlich dahinter, dass man nicht jede Schule intensiv vorstellt, weil jeder entwickelt dann ein Bild für sich, wie es da aussieht. Ich weiß, wir haben zum Beispiel eine Schule, die hat einen Swimmingpool dabei und das klingt natürlich als erstes mal super, oh, du hast einen Swimmingpool direkt hinter deinem Zimmer. Aber um sich wohlzufühlen, wo gehört ja so viel mehr dazu, als jetzt nur, wo wohne ich und was ist die Ausstattung? Das Lehrerkollegium spielt eine Rolle, persönliche Voraussetzungen spielen eine Rolle, die eigenen Erfahrungen, die man bisher gemacht hat. Deswegen fand ich es eigentlich super, dass ich jetzt überhaupt keine Infos vorher hatte. Ich hätte mich nämlich persönlich auch nicht mit den Infos, die ich jetzt habe, wenn ich das, glaube ich, vorher gewusst hätte, hätte ich mich nicht für Caribib entschieden. Und jetzt im Nachhinein würde ich sagen, es war der beste Platz, wo ich hätte hinkommen können.
Ach, schön. Das ist wirklich schön zu hören. Was waren dann so die, ich sage jetzt mal, größten Erfahrungen, die du in deiner Zeit dann in Namibia gemacht hast, außer dass du es dann gut geschafft hast, in einem anderen Land plötzlich eine vollwertige Lehrkraft zu sein und da Unterricht und Schulalltag mitzuwuppen?
Ich weiß gar nicht, ob es eine Sache gibt.
Du darfst auch gern mehrere nennen.
Also überhaupt in eine ganz andere Kultur einzutauchen, in wo zu sein, wo du als weiße Person unter lauter Schwarzen bist, ist schon mal ganz anders. Du wirst nämlich angestarrt, wie du hier nie angestarrt wirst. Ich glaube, man kann tatsächlich vielleicht so ein bisschen nachvollziehen, wie es ansonsten hier ist für dunkelhäutige Personen, wenn die so angeschaut werden auf der Straße, wie sich das anfühlt, wenn man auf einmal der Mittelpunkt ist, ohne dass man es eigentlich wollte oder ohne dass man damit gerechnet hat. Auch einfach so andere Gewohnheiten. Also ich erinnere mich an eine Situation mit einem von unseren Schülern, der hat uns nie angucken können, wenn wir mit ihm geredet haben. Und das ist ja bei uns eigentlich was ein Zeichen von Respektlosigkeit ist, wenn man einen nicht anschaut. Und irgendwann hat mir eine Kollegin erzählt, dass der Stamm, von dem der halt kommt, der hat, da heißt es, es ist respektlos, wenn man einem Erwachsenen als Kind in die Augen schaut. Und das sind so Sachen, die man einfach irgendwie nicht im Kopf hat. Oder man denkt auch nicht drüber nach. Und erst wenn man in anderen Kulturen lebt und eben mitkriegt, was eigentlich Respekt zum Beispiel in anderen Kulturen bedeutet oder was einfach Traditionen sind oder was halt einfach ganz normale Gewohnheiten sind bei anderen, erst wenn man da so mittendrin ist, finde ich, fängt man an, drüber nachzudenken, wie andere Personen eigentlich leben oder was die Grundlage ist für ein gutes Miteinander bei anderen Personen. Also ich finde, der Perspektivwechsel und diese Offenheit, ja, auch andere Kulturen zu verstehen, entsteht eigentlich erst dadurch, dass man da drin lebt. Und zwar wirklich über diesen langen Zeitraum, weil das ist mir nicht in den ersten 3 Wochen aufgefallen. Sowas kommt halt einfach mit der Zeit, wenn man nämlich nicht mehr damit beschäftigt ist, wo muss ich eigentlich hin, wo ist überhaupt mein nächstes Klassenzimmer, wie mit der Sprache strauchelt man ja oft oder überhaupt mit den ganzen bürokratischen Sachen. Wenn das mal alles überlebt ist in den ersten 6 Wochen, dann finde ich, hat man Zeit, den Blick zu öffnen für ganz andere Dinge.
Gonja, du nickst schon sehr, sehr zustimmend.
Ich kann mich da Sophia nur anschließen. Ich kenne kein facettenreicheres Land als Namibia. Also bei mir war es ja auch, es ist natürlich auch ortsgebunden. In Swakopmund habe ich mir gedacht, was soll das? Ich hole mir beim Bäcker mein Käsebrot und esse im Biergarten mein Schweinsbraten. Wo ist mein Auslandssemester geblieben? Und damit musste ich mich auch erstmal anfreunden. Das war Kopf ja, also ich meine, das ist jetzt weit ausgeholt durch die ganze Kolonialgeschichte und auch historisch, was Namibia eigentlich für eine Bedeutung hat. Und da habe ich mir zuerst gedacht, so, die wollen mich verarschen. Warum bin ich jetzt hier in Kleindeutschland gelandet? Und auf der anderen Seite aber die ganzen Stämme, Kulturen und das, was man an Traditionen da mit sich nimmt. Die Schüler, die gar nicht nebeneinander sitzen wollten, aufgrund der Stammeszugehörigkeit. Also man wurde nochmal mit ganz, ganz anderen Herausforderungen konfrontiert. Und für mich war das zuerst mal ganz fremd. Warum? Warum will niemand nebeneinander sitzen? Und der einzige Punkt hier ist nur Streit oder man mag die Person nicht. Aber dass es wirklich so kulturelle und traditionelle Unterschiede sind, war für mich auch erstmal gar nicht so klar. Und auf der anderen Seite eben im Landesinneren, im Endeffekt, wo kaum Deutsch gesprochen wird. Ich hatte ja noch wirklich diesen Mix an Sprachen, noch ein bisschen interkultureller alles. Und ja, deshalb war das sehr, sehr ja, facettenreich.
Jetzt habt ihr beide dann vor Ort super viele Erfahrungen gemacht und mir habt beide schon erzählt, dass ihr nach dem Studium gezweifelt habt, ob ihr das Referendariat noch wirklich macht, wart dann in Namibia, seid zurück nach Deutschland gekommen und habt euch dann für das Referendariat entschieden. Was waren so die Erfahrungen, die euch dann dazu bewegt haben, doch wirklich das Referendariat dann noch zu machen?
Also, dass ich mein Referendariat fertig mache auf jeden Fall, das war schon klar. Aber nach dem Referendariat habe ich nochmal aufgehört tatsächlich und wollte dann eigentlich doch in die soziale Arbeit gehen. Und das, was mich dann dazu bewegt hat, doch in die Schule zu gehen, war tatsächlich zum einen meine Seminarleitung aus dem Referendariat, die da sehr hinterher war. Und zum anderen habe ich mich dann direkt beworben an der Schule, wo ich jetzt bin. Und mein Rektor hat mich sehr überzeugt mit dem ganzen Konzept und der Freiheit, die man tatsächlich auch hat. Also das, was ich in Namibia nachmittags gemacht habe, diese Nähe zu den Schülern, die ich da hatte, die hat mir einfach hier in Deutschland total gefehlt. Also auch im Referendariat. Da geht es halt, gerade im Ref geht es darum, Leistung zu bringen und man wird viel bewertet und es geht darum, welche Noten die Schüler haben. Und also ich bin Sonderpädagogin, ist nochmal eine andere Art von Schule. Bei uns geht es halt einfach nicht so krass um Leistung eigentlich, aber trotzdem spürt man diesen Druck auch. Und an der Schule, wo ich jetzt bin, hat man eben da sehr viel Freiheiten, finde ich. Also es geht mehr darum, wirklich individuell auf die Schüler einzugehen, den Schülern Zeit zu geben, Projekte zu installieren. Also wir haben große Freiheiten, außerhalb von diesem normalen Unterricht zu arbeiten. Und das war eigentlich so das Einzige, glaube ich, was mich catchen konnte, wieder zurück an eine Schule zu gehen und als Lehrkraft zu arbeiten.
Da könnte man dann auch sagen, dass das dann wieder eine Sache ist, die du in Namibia kennengelernt hast, die es im deutschen Schulsystem aber an sich eigentlich nicht so wirklich gibt. Es gibt nicht allzu viel Freiraum für persönliche Interessen, für, ich sage jetzt mal, außerkurrikulare Aktivitäten oder auch von Sachen, die halt nicht so auf diese Leistung getrimmt sind, dass du dann nur wirklich jetzt eine Schule gefunden hast, die dir das bieten kann, was du in Namibia kennengelernt hast und was dir, sage ich jetzt mal, so generell wahrscheinlich im deutschen Schulsystem dann einfach fehlt.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass das jetzt eher kommt mit dem Ausbau vom Ganztag, vor allem wenn es nicht gebundener Ganztag ist, sondern offener Ganztag und man da am Nachmittag nicht direkt Schulfächer hat, sondern Zeit für Projekte, geht, glaube ich, an sich schon in die richtige Richtung. Also für mich in die richtige Richtung, für das, wo ich mich wohlfühlen würde. Ja. Aber zumindest zu der Zeit, wo ich mein Referendariat gemacht habe, gab es das nicht. War zwar auch in der Ganztagsklasse, aber gebundener Ganztag. Und da war eben von morgens bis nachmittags gab es halt diese Stunden, die man unterrichten musste, mit Leistung und Noten und Schulabschlüssen und so.
Ja, und Gonda, was war bei dir der Punkt, dass du gesagt hast, ich mache jetzt doch das Greif?
Das war eben aus der Euphorie heraus, dass ich dort erlebt habe und gedacht habe, natürlich, ich muss in die Schule, ich will in das Schulsystem und ich möchte Teil des Ganzen sein. Unser deutsches Schulsystem, Bildungssystem, wie auch immer, Fluch und Segen zugleich, also das sei dahingestellt. Ich habe mir nur gedacht, auch jetzt, dadurch, dass ich jetzt noch drin bin, ich kann mich nicht über etwas beschweren, wovon ich kein Teil bin. Und dadurch, dass man doch als Lehrkraft die Expertise besitzt, um herauszufiltern, was läuft eigentlich gut und was läuft nicht so gut, wollte ich schon, ja, ein Stück weit dran teilnehmen und mitentscheiden. Dass ich es dann doch durchgezogen habe, ist auch meiner Seminarleitung zu verdanken. Ich habe nämlich von Anbeginn, ich glaube, Ref gesagt, ich weiß nicht, ob ich es durchziehe und durchhalte und ob ich nicht morgen schon abbreche, weil ich immer, ich hatte Angst, mich dem Ganzen ein bisschen so unterzuordnen und in der sozialen Arbeit oder gerade so in der Pädagogik oder im erzieherischen Bereich, da fühlt man sich nicht so beobachtet und doch kontrolliert, obwohl man das ja natürlich auch ist. Also man kann da natürlich nicht tun und lassen, was man möchte, aber ich habe mir gedacht, so geht es mir jetzt wirklich rein ums Unterrichten? Möchte ich einfach nur Thematiken an den Schüler heranbringen oder will ich so viel mehr? Je nachdem, an welchen Schulsprengel man mal kommt, ist man ja nicht nur Lehrkraft, sondern wirklich Familienhilfe oder Sozialpädagogin, Ansprechpartner, Begleiter. Also man ist wirklich so viel alles. Und ich wäre allerdings nach dem Ref, wollte ich mir doch noch mal eine Auszeit gönnen und doch noch mal nach Namibia flüchten. Dann kam aber ein wunderbares Glück, mein Sohn natürlich letztes Jahr zur Welt, was die ganzen Pläne so ein bisschen zunichte gemacht hat. Aber dennoch bin ich mit Blick jetzt auf die Zeit davor total zufrieden und so froh, dass ich es gemacht habe. Und manchmal, bei mir war es, ich muss das so aufgreifen, weil das viele vielleicht auch haben, dieses Alter hat mich so auch ein bisschen gestresst und gehetzt, ob man eben mit 28, 29 und dann bin ich 30, 31, wie soll das alles gehen? Und man ist dann schon irgendwie doch einer der Älteren im Referendariat. Aber diese Entscheidung zu treffen, eine Auszeit für sich selber zu nehmen, ins Ausland zu gehen, um dann nochmal zu starten, das war eigentlich für mich persönlich die beste Entscheidung.
Ich finde, das ist so oft ein Hindernis für Leute, nochmal was zu machen, weil sie halt denken, oh Gott, ich muss aber, weil mein ganzer Freundeskreis ist schon so weit und dann, wenn ich noch Kinder kriegen will, dann habe ich da jetzt nicht mehr so viel Zeit. Aber auf der anderen Seite, es sind 6 Monate, maximal ein Jahr im ganzen Leben und man zehrt, finde ich, so lange davon. Also jetzt auch immer, wenn wir bei den Vorbereitungstreffen, laden wir auch immer wieder Ehemalige mit ein, die dann kommen und diese glühenden Augen und diese Euphorie, wenn die erzählen, man merkt einfach, das blüht so auf in denen. Und das sind einfach nur 6 Monate, die sie sich mal Auszeit genommen haben in ihrem Leben, woran sie so lange zehren. Also ich würde das echt jedem empfehlen, da diese Bedenken, dass man zu alt wird oder dass man Zeit verliert, über Bord zu werfen und sich das zu gönnen.
Wenn man das auch aus finanziellen Gründen nicht bewerkstelligen kann oder möchte, gibt es da auch sehr viel Unterstützung, die man sich nehmen kann. Und zum Teil wird ja auch die Unterkunft, je nach Ort schafft, auch zur Verfügung gestellt und Essen oder man bekommt ein Taschengeld. Also man versucht sich, man kann sich das auf jeden Fall irgendwie refinanzieren.
Ja, sehr schön. Und auch zu dem, was du noch gesagt hattest mit dem Alter, da kann ich auf jeden Fall auch zustimmen. Und ich glaube auch, vor allem, wenn man sich am Ende des Studiums oder auch zwischen Studium und Ref nochmal für das Praktikum entscheidet, kann man oft, finde ich, eben, ich mache es jetzt mal in Anführungszeichen, höherem Alter, weil was ist man schon mit Mitte, Ende 20? Ich sage definitiv nicht alt, weil dann würde ich mich auch selber mit dazu beziehen mit Ende 20. Aber man kann, finde ich, die Erfahrungen auch nochmal ganz anders mitnehmen. Man steht nochmal ganz anders da, wie jetzt am Anfang vom Studium. Ich habe mich nach meinem Bachelor für einen Au-pair noch entschieden und war dann auch so die Einzige mit Mitte 20, unter lauter AbiturientInnen oder die gerade von der Schule gekommen sind und ich mir am Anfang auch dachte, oh je, wie wird das? Aber ich konnte da wirklich nochmal so viele Sachen mit rausziehen und muss auch im Nachhinein sagen, ich glaube, wenn ich da mit 18, 19 hingegangen wäre, dann hätte mir das nicht so viel gebracht und ich hätte nicht die Erfahrungen machen können, die ich mit Mitte 20 oder eben vielleicht dann nach meinem Bachelorstudium dann eben gemacht habe, weil ich einfach, ja, mich viel mehr Sachen getraut habe, mir Sachen mehr zugetraut habe, in Situationen ganz anders reingegangen bin und dann auch einfach viel mehr mitnehmen konnte, als ich es vielleicht früher, in Anführungszeichen, ja, in meinem Leben gemacht hätte. Deswegen, genau, also ich kann euch da nur zustimmen, nutzt die Chance. Es ist nur ein halbes Jahr bis ein Jahr. Auch viele haben ja, glaube ich, auch die Angst, okay, ich bin so lange von meiner Familie weg, ich sehe niemanden. Namibia ist jetzt auch nicht das Land, wo man sagen kann, ich fahre mal für den runden Geburtstag am Wochenende nochmal nach Hause. Aber das, finde ich, ist auch nochmal wirklich eine Erfahrung zu sagen, ich bin auf mich alleine gestellt, ich bin in einem anderen Land, ich kann diese Kultur komplett aufsaugen und werde Teil dieses Landes und dieser Schulfamilie und kann wirklich nochmal eine ganz, ganz andere Art an Erfahrung machen und selber daran wachsen.
Man ist ja tatsächlich auch nicht ganz allein. Also genau, wie Bonja gesagt hat, man hat ein Team, wir haben aktuell 15 Plätze, die sind zwar verteilt aufs ganze Land, aber wir haben eigentlich keinen einzigen Ort, wo man unbedingt ganz alleine sein muss. Also man hat Leute, die in der gleichen Situation sind, die das gleiche erleben, die einen gut verstehen können, an die man sich wenden kann. Man kann sich an den Wochenenden immer besuchen. Oder man zieht sich eben raus und sagt, ich bin nicht jetzt Teil dieser Gruppe, sondern ich erlebe da meine eigenen Sachen mit den Leuten vor Ort. Je nachdem, was man da für ein Typ Mensch ist, hat man da die Freiheit eben. Natürlich kann man nicht schnell nach Hause fliegen zu seiner Familie. Das ist schwierig, aber man kann sich ja auch mit Freunden zusammen bewerben oder mit Studienkollegen. Also wie gesagt, die Zugangsbeschränkungen bei uns sind relativ niederschwellig. Und wenn sich da jetzt 2-3 Leute zusammen bewerben, dann schauen wir schon auch, wenn die gerne zusammen in einen Ort möchten, dass die da auch zusammen hinkommen, damit man da eben Unterstützung vor Ort hat, weil wir alle verstehen, dass es nicht so einfach ist, irgendwo ins Ausland zu gehen alleine.
Definitiv. Ich finde, das ist ein sehr guter Punkt. Magst du, Sophia, vielleicht direkt ein bisschen erzählen, wie das funktioniert, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt nach Namibia, ich möchte genau die gleichen Erfahrungen machen und das erleben, wovon Sophia und Gonja jetzt erzählt haben. Was sind dann die nächsten Schritte? Wie bewerbe ich mich?
Wir haben eine E-Mail-Adresse, an die kann man sich auf jeden Fall wenden. Auf der Homepage vom BLLV gibt es auch eine Seite zu unserem Projekt. Da stehen auch die Kontaktdaten drauf. Man kann sich auch direkt da bewerben. Und tatsächlich ist jetzt das Bewerbungsverfahren nicht wahnsinnig aufwendig. Wir wollen halt auf jeden Fall einen Lebenslauf sehen und anschreiben, warum ist jetzt jemand motiviert, bei uns teilzunehmen. Und dann ist es meistens so, dass die E-Mail kommt dann eben in unseren Account und einer von uns dreien, Kathi, Christian oder ich, melden sich dann telefonisch und wir haben dann erstmal ein Telefonat drüber und quatschen ein bisschen, was sind so deine Vorstellungen, wie bist du auf uns gekommen, was möchtest du eigentlich und vor allem auch, kannst du dir vorstellen, diese Verantwortung zu tragen, weil es ist zwar offiziell ein Praktikum, aber wie die Gonja auch schon gesagt hat, man wird einfach ins kalte Wasser geschmissen und ist da als vollwertige Lehrkraft an den Schulen. Dessen muss man sich auf jeden Fall vorher mal bewusst sein. Und das klopfen wir auch in den Telefonaten immer noch mal ab und machen eben klar, was für eine Verantwortung da auf einem lastet, klingt jetzt negativ, was man für eine Verantwortung tragen darf auch, finde ich, weil man wächst ja auch sehr daran, dass man eben Unterricht alleine vorbereitet, dass man Tests erstellt, Noten macht, am Zeugnis mitwirkt, die Abschlussprüfungen abnimmt. Das sind ja Sachen, die einem dann vor allem auch fürs Referendariat sehr, sehr viel bringen. Also ich muss sagen, mein Ref, glaube ich, war viel einfacher für mich, weil ich das schon mal alles gemacht hatte und zwar ohne den Druck. Das, finde ich, ist das Gute dann bei uns im Projekt, dass du eigentlich alles, was du im Referendariat machen musst, einmal schon mal dort machen konntest, ohne dass da jemand hinten drin sitzt und dich bewertet und du immer im Hinterkopf hast, okay, das fließt jetzt in meine Noten mit ein, die dann meine Staatsexamensnote bestimmen und ich brauche aber die und die Note für eine Verbeamtung. Das ist ja, beeinflusst einen ja wahnsinnig und das gibt es halt bei uns nicht im Projekt. Da sitzt niemand mit im Unterricht drinnen, da steht man halt alleine. Man muss aber halt auch alleine mit den Schülern zurechtkommen. Und wenn man da halt 60 Schüler hat, was ab und zu mal vorkommt in einer Klasse, dann muss man die halt auch wuppen können.
Ja.
Genau, aber meistens gibt es dann ein Telefonat und dann auch relativ schnell eine Rückmeldung. Mhm. Wenn es alles passt, wenn die sich das auch selber vorstellen können. Wir sagen meistens, sie sollen selber auch noch mal eine Nacht oder 2 Nächte drüber schlafen, dann mit den Infos, die wir noch mal gegeben haben.
Ja.
Und dann nehmen wir die eigentlich gern mit rein.
Und du hast schon gesagt, ich könnte jetzt zum Beispiel auch sagen, hey, ich habe eine Freundin, wir würden das gerne zusammen machen, oder ich kenne vielleicht niemanden, aber ich würde mich wohler fühlen, wenn ich jetzt an der Schule zum Beispiel bin, wo ich nicht die einzige Praktikantin bin. Das sind dann auch Punkte, wo ihr Rücksicht drauf nehmt.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also wir teilen jetzt auch nicht die Schulen einfach zu und sagen, okay, du hast dich als erstes gemeldet, du kannst dir jetzt eine aussuchen, und du hast dich als letztes gemeldet, ist nur noch das da übrig. Sondern die Schulzuteilung findet immer beim Vorbereitungstreffen statt, wenn alle Teilnehmer da sind. Und dann besprechen wir eben, wer hat so welche Vorlieben. Beziehungsweise an manchen Schulen gibt es halt noch Projekte. Wir haben Studenten, die haben wahnsinnig tolle Projekte auf die Beine gestellt, die immer noch laufen, obwohl sie nicht mehr dort unten sind. Beziehungsweise die fliegen immer wieder runter und schauen, dass die am Laufen gehalten werden. Da gibt es ein Fußballprojekt, da gibt es ein paar Mädels, die haben einen Verein gegründet, die haben ein abgebranntes Hostel wieder aufgebaut, haben Betten organisiert, dass die Kinder ordentliche Matratzen haben zum Schlafen. Dann gibt es eine, die hat organisiert, dass die Kinder Brillen haben, weil ihr mal aufgefallen ist, dass die so schlecht sehen. Dann hat die sich mit Optikern in Verbindung gesetzt. Und je nachdem, was halt so die Vorlieben sind, auch von den Studenten, die eben neu mit ins Team kommen, schauen wir halt dann, wer könnte vielleicht mit an denjenigen Schulen unterstützen, wer hat Interesse da in das Projekt mit einzusteigen und zu helfen. Also es hängt eher so ein bisschen damit zusammen, was bringen sie sonst noch so mit, wo passen sie vielleicht vom Außerschulischen auch noch mit hin. Weil ich glaube, das in der Schule an sich, das ist überall relativ ähnlich.
Okay, dann hast du gesagt, es gibt dann das Vorbereitungsseminar, dann gehe ich nach Namibia, bin da mein halbes Jahr bis ein Jahr viel an der Schule unterwegs, dann komme ich zurück nach Deutschland, und dann gibt es, glaube ich, auch noch ein Nachbereitungsseminar bei euch, oder?
Ja, wir haben jetzt kein direktes Nachbereitungsseminar, aber wo wir sehr viel Wert drauf legen, ist, dass die Studenten sich untereinander viel austauschen. Also die neuen Studenten, die kommen, kriegen immer die Kontakte zu den Studenten, die aktuell in Namibia sind. Einfach um auch sich die aktuellsten Infos von den Schulen direkt zu holen. Das ist für uns in der Projektleitung jetzt tatsächlich schwierig zu gewährleisten, dass wir immer die aktuellsten Informationen über die Schule haben, welche Lehrkräfte, welche Stunden werden unterrichtet, welche Fächer, welche Klassenstufen und so. Das erfragen die neuen Teilnehmer dann immer von denen, die aktuell an den Schulen sind. Und ins Vorbereitungstreffen kommen dann in der zweiten Hälfte am Nachmittag immer diejenigen mit rein, die gerade frisch aus Namibia gekommen sind. Da ist noch immer sehr viel Enthusiasmus und Euphorie, und ja, diese ganze Erfahrung, die sie halt gerade gemacht haben, die tragen sie einfach noch ganz anders. Also ich meine, wir waren zwar alle selber in Namibia, aber es liegt halt einfach doch schon 7 Jahre zurück.
Ja.
Und trotz, dass wir da alle total dafür brennen, ist es natürlich was anderes, wenn jemand jung ist, der jetzt gerade frisch zurückgekommen ist, nochmal Informationen weitergibt an die Studenten und ein bisschen erzählt, wie es gerade aktuell ist, auch über so Alltagssachen eben. Da sind wir immer wahnsinnig dankbar, wenn die ehemaligen Studenten erzählen, wie ist das gerade mit den Taxipreisen zum Beispiel. Als ich unten war, konnte man zum Beispiel kaum mit der Karte zahlen. Man musste alles bar zahlen. Das hat sich jetzt auch geändert. Also einfach, wie ist so die aktuelle Entwicklung?
Ja.
Da kommen dann die ehemaligen immer noch mal dazu.
Ja, und das ist doch auch schön, dass man nicht nur dann euch quasi als AnsprechpartnerInnen hat von der Organisationsseite, sondern eben auch wirklich welche, die vor Ort waren, und man sich auch direkt austauschen kann und wahrscheinlich dann auch eben Fragen viel, viel besser klären kann, was jetzt genau dann meine Schule betrifft, wo ich dann nach dem Vorbereitungsseminar weiß, okay, ich gehe dann jetzt an diese eine Schule und ich kann genau mit der Person in Kontakt gehen, die vor mir an dieser Schule war. Das erleichtert tatsächlich dann sehr, sehr vieles.
Genau. Deswegen meinte ich auch vorhin, wir sind nicht nur ein Team aus 3 oder 4 Leuten, sondern es ist wirklich die Teilnehmer, die da waren, die meisten von denen, die sind einfach sehr verbunden mit dem Projekt. Die kann man immer wieder kontaktieren, wenn man irgendwas braucht, oder sie stellen sich gern zur Verfügung, um zu helfen oder eben Informationen weiterzugeben. Da sehen wir uns eher als ein großes Team.
Ja. Das ist richtig schön. Ich glaube, das tut dann auch gut, wenn man zurückkommt und sich dann auch wirklich nochmal austauschen kann und auch die eigenen Erfahrungen, die man gemacht hat, auch ein bisschen weitergeben kann, oder auch eben die Infos, die man vor Ort gesammelt hat. Sehr schön. Magst du an der Stelle nochmal sagen, Sophia, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt mich direkt bewerben, wann sind die Zeiträume, in denen man nach Namibia gehen kann? Wann sind die Zeiträume, wann ich mich bewerben kann? Wann ist das möglich?
Also die Gonta hat ja vorhin schon gesagt, die Schule startet immer im Januar, das Schuljahr. Mittlerweile haben sie umgestellt auf Semester. Das kommt uns tatsächlich sehr entgegen. Jetzt geht immer das erste Semester von Januar bis Mitte Juni. Das heißt, das wäre ein Zeitraum, in dem man runtergehen könnte. Und der zweite Zeitraum ist dann von Anfang Mitte Juli bis Dezember. Oder man geht eben ganzes Jahr von Januar bis Dezember. Es geht tatsächlich auch, dass man sagt, ich mache das zweite Halbjahr und dann das erste Halbjahr. Wir sind da relativ flexibel. Also je nachdem, wie man halt im Studium fertig wird, wenn man im Sommersemester fertig wird und ein Jahr gehen mag, dann, wenn einem das nichts ausmacht, dass man dann quasi zweite Hälfte vom Schuljahr und dann die erste da ist, ist das für uns auch kein Problem. Und die Bewerbungszeiten sind ungefähr immer ein halbes Jahr davor. Also der Bewerbungszeitraum startet jetzt dann wieder im Mai, beziehungsweise wenn wir vorher E-Mails kriegen, dann heißt es auch nicht, wir lassen die unter den Tisch fallen, was auch immer reinkommt, ist in Ordnung. Da ist halt vor allem aber wichtig, dass die Leute dann mit reinschreiben, für welchen Zeitraum sie sich genau bewerben, dass wir das dann auch zuordnen können. Und Bewerbungsende ist aber eigentlich jetzt, wenn man nächstes Jahr im Januar gerne nach Namibia gehen möchte, dann sollte man sich bis Anfang Mitte Juli auf jeden Fall bewerben, weil man muss, bevor man zum Vorbereitungstreffen kommt, doch so ein paar Sachen noch erledigen fürs Visum. Und wenn man sich dann erst im August meldet und wir dann aber im September Vorbereitungstreffen haben, schafft man das meistens nicht, die ganzen Unterlagen zusammenzusammeln.
Wunderbar. Also wer unter den Hörerinnen und Hörern Lust hat auf Namibia, ihr könnt euch dann quasi ab jetzt bewerben bis Anfang, Mitte Juli. Ihr findet in den Shownotes auch nochmal alle Infos, alle Links und auch die E-Mail-Adresse, an die ihr euch dann direkt wenden könnt, wo vielleicht dann Sophia euch auf eure E-Mail antworten wird. Wunderbar. Bevor wir dann zum Ende kommen, würde ich jetzt noch zuletzt unsere Rubrik nur ein Wort einschieben als kleinen Abschluss. Und da wir heute zu dritt in dieser Folge sind, würde ich das Ganze ein bisschen umdrehen. Normalerweise nenne ich ja immer Begriffe, wo ihr ein Wort dann zu antwortet. Und ich würde es jetzt mal andersrum machen und sagen, nennt mir doch mal ein Wort, mit dem ihr das Namibia School Project beschreiben würdet.
Nur ein Wort.
Gonja, magst du anfangen?
Sehr gerne. Mein Wort ist Mut oder mutig. Also mutig genug zu sagen, ich kündige meinen Job und beginne das Projekt. Mutig genug zu sagen, ich schiebe das Referendariat. Ich weiß nicht, ob ich da rein möchte. Mach erstmal was anderes. Mutig genug, um sich dieser Herausforderung vor Ort zu stellen. Mutig genug einer Gruppe, aber auch zu sagen, es ist schön, dass ihr dabei seid, aber ich mache es für mich alleine und sich da dieser Gruppendynamik nicht hinzugeben. Aber auch mutig genug zu sein, zu sagen, ich mache das jetzt, egal was andere sagen und egal wie jetzt trotzdem der Lebensplan der anderen aussieht und sich da ein bisschen abzukapseln. Deshalb finde ich, ist das so für mich ganz passend, dass ich immer mit Namibia verbinde.
Sehr schön. Und was ist dein Wort, Sophia?
Ich habe jetzt gerade noch überlegt zwischen Teamgeist und Offenheit. Also wenn ich es aus der Perspektive von mir damals als Studentin oder aus der Perspektive von Studenten sehe, würde ich die Offenheit nehmen, dass man einfach wirklich offen ist, das alles auf sich einwirken zu lassen und da einzutauchen. Meine Mama hat immer gesagt, man muss alles ausprobieren und kann erst danach urteilen. Und viele gehen so eben schon mit Vorstellungen rein. Du hast uns ja auch gefragt, was hatten wir für Vorstellungen? Und ich finde tatsächlich die Idee, da reinzugehen, ohne direkte Vorstellungen zu haben und einfach offen zu sein und was auszuprobieren und danach erst eben dann sich sein Bild darüber zu bilden, wahnsinnig wichtig. Und aus der Sicht aus der Projektleitung würde ich auf jeden Fall sagen, Team. Dass man im Team arbeitet, dass man sich austauscht, dass man sich auf seine Teammitglieder verlässt in der ganzen Gruppe und dass man eben miteinander redet, sich austauscht, miteinander arbeitet. Und ja, ich finde, da kann man wahnsinnig viel rausziehen. Ich war jetzt auch bei unserem letzten Treffen so wahnsinnig begeistert, wie die Studenten erzählt haben von ihren eigenen Projekten, die sie da eben entwickelt hatten. Wir hatten das erste Mal, dass die alle auch vorgestellt hatten. Und das ist so bereichernd, finde ich, wenn viele Leute mit vielen Ideen zusammenkommen und man sagt, man arbeitet zusammen und zieht an einem Strang.
Das ist sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank für diese abschließenden Worte und vielen Dank, dass ihr beide heute bei Menschen im Blick dabei wart und uns sehr viel über eure Erfahrungen und über das Namibia School Project erzählt habt. Vielen Dank.
Danke, Laura.
Danke, dass wir hier sein durften.
Sehr, sehr gerne. Wow, zumindest in mir wurde jetzt das große Fernweh geweckt und ich habe echt Lust, auch Schule im Ausland zu erleben.
Wenn Sophia und Gonja bei euch auch die Lust geweckt haben, Schule in Namibia zu erleben und vor allem auch zu gestalten, dann könnt ihr euch auf der Internetseite ganz ausführlich informieren. Für den nächsten Praktikumszeitraum von Januar 2023 bis Juli oder Dezember könnt ihr euch noch bis zum 30.06. bewerben. Den Link zur Internetseite mit Bewerbungsformular packen wir euch natürlich in die Shownotes. Wer noch mehr Fernweh möchte, der kann sich gerne auch die Folge mit Jan Kammern anhören, der sich ein Sabbatjahr von seinem Schulalltag genommen hat, um die Herkunftsländer seiner SchülerInnen zu bereisen. Die nächste Bildungsblick-Folge bekommt ihr in 2 Wochen und wir hören uns nochmal im Juli vor unserer Sommerpause. Passt auf euch auf, lasst es euch gut gehen und bis dann. Tschüss!